Hallo. So, fangen jetzt an mit einem neuen Buch, und zwar Joel. So, der Joey. Okay. Vielleicht ein bisschen was zum Hintergrund. Also, der Joel ist ein Prophet, also ein Typ, zu dem Gott gesagt hat: Ich möchte durch dich zu meinem Volk reden und dann schließlich auch zu den Nationen, also zu uns. So, und ja, das hast du zu sagen. So, und Joel war ein Mann, der was von Gott bekommen hat und hat gesagt: Okay, dann sage ich das, auch wenn es eine schlechte Nachricht ist. So, auch wenn ich dafür gesteinigt werde. Die Menschen hören halt gerne Gutes. So, aber ich möchte ein Prophet sein. Also hat Gott ihn benutzt. Ja, und wir sehen, dass wir bis heute noch das haben, was Gott ihnen gegeben hat. So, schon ziemlich cool. Über Joel selber, da wissen wir nicht viel, außer dass sein Vater Peduel heißt. So. Ansonsten hat er uns nicht sehr viel von sich preisgegeben. So. Wahrscheinlich, weil er es nicht auf dem Herzen hatte. So, weil es halt Wichtigeres gab, was er aufschreiben sollte. So, und es ist halt die Zeit, in der er gelebt hat, so, da ging es Israel echt nicht gut. So, es war eine sehr harte Zeit für das Volk. Also da war als Hintergrund vielleicht so Tyros, Sidon und Philister, so, und die sind mehrfach militärisch eingegriffen in das Land, so, und haben echt viel kaputt gemacht und geklaut und viele Familien getrennt durch Tod oder durch Sklaverei, und so, und bald von der Seite her schon sehr viel Verwüstung da. So, und dann das andere, das ist eine Zeit war, in der auch noch eine Hungersnot kam, so, weil eine absolut lange Trockenheit in dem Land herrschte. So, und wenn das nicht noch reicht, so kommt auch noch eine große Heuschreckenschwarm, Schwärme, so zu Millionen, und fressen das, was die Trockenheit noch lebendig gelassen hat, auf. So, also es ist nicht nur eine Zeit, wo viele Heimatlose sind, sondern und viele Familien ja getrennt sind von Tod oder von Sklaverei, sondern es ist auch noch eine schwere wirtschaftliche Lage dort. So, also von daher, dem Volk selber geht es echt mies. So. Naja, und da denkt sich Gott: Naja, ich kann mein Volk da nicht so sitzen lassen. So, und ich werde zu meinem Volk reden. Also suchte sich ein Mann, und das waren alle Propheten, ein Mann, der noch nach Gott gefragt hat, so, und dessen Herz für Gott geschlagen hat, so, und das war halt der Joel. So, und was Gott durch Joel zum Volk sagen möchte, das werden wir jetzt die nächsten Wochen dann mal durchsprechen, mal gucken. Könnte interessant werden. Also ich finde es da sehr spannend. Na gut, lesen wir mal Joel 1, Vers 1. Das Wort des Herrn, das zu Joel, dem Sohn von Petuel, geschah. Also nur um vielleicht den Namen, weil die Namen sind super cool. So, Joel bedeutet, Jahwe ist Gott oder der Herr ist Gott. Ne? So, und Petuel, das bedeutet Offenherzigkeit gegenüber Gott. Und das ist eigentlich der coolste Name, den es gibt, weil das ist ja das Einzige, was Gott sich wünscht von uns Menschen. Dass unsere Herzen offen sind für Gott, für ihn. So, das ist ja alles, worum es immer ging. Das ist das absolute Schlachtopfer, das man Gott bringen kann, sagt er. Besser als Rinder und Stiere und sonst irgendwas. So, dass unsere Herzen offen sind für Gott. Und dass man zum Herzen geschrieben ist: Der Herr ist Gott und nicht der Mensch oder sonst irgendwas. So. Und genau das, was sie sah, was die Namen aussagen, genau das Gegenteil davon geht gerade in den Herzen von Gottes Volk ab. So, in der Zeit hier. Deswegen sind doch die Plagen wieder mal da. Lesen wir Vers 2. Hört dies, ihr Ältesten, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. Ist solches in euren Tagen geschehen oder in den Tagen eurer Väter? Erzählt euren Kindern davon und euren und eure Kinder ihren Kindern und ihre Kinder der folgenden Generation. Das Erste, was eigentlich ziemlich unscheinbar ist, ist, dass Gott als allerersten die Ältesten schalt und sagt so, also ihr seid die Sündenböcke. So, weil ihr seid die Häupter der Familien, ihr seid die Häupter des ganzen Volkes. Ihr, die ihr das Sagen bekommen habt, die Verantwortung, die ihr tragt über die ganzen Seelen, die da rumlaufen. So, das sind die Führer, die sollten durch ihr eigenes Vorbild das Volk zur Buße leiten, das Volk zu Gott leiten. So, Buße bedeutet ja umkehren von dem, was falsch ist, was einem wehtut, was einem zum Tod bringt, so, oder krank macht, was einem den Lebenssaft raubt, was einem die Früchte raubt. So, umkehren von dem, was einen von Gott wegzieht. So, und was sind, und wenn die Führer kein Vorbild in dem sind, so, dann ist eigentlich schon alles verloren. So, weil die Menschen brauchen halt jemanden, der leitet. So, aber es ist jetzt klar, dass natürlich die Ältesten nicht nur schuld sind, sondern steht ja auch so, und nehmt es zu Ohren, alle Bewohner des Landes. So, weil jeder ist nun mal sich selbst Rechenschaft schuldig am Ende. So, aber da lief halt einiges falsch. So, damals die Führer, so, die Könige, die in der Zeit gelebt haben, so, waren böse. Das sieht man in 1. Könige 8, Vers 16 oder so. Muss man nochmal nachlesen, wenn sich das irgendjemand interessiert. So, aber allein von der Regierung dort war es eine echt schlimme Zeit. So, da wurde der Baal angebetet, Teile wurden vom Tempel genommen und zum Baal gegeben und Hurerei und alles Mögliche, so ein Baal gang und gäbe. So, es war keine Zeit, wo Gottes Volk sich nach Gott gesehnt hat und ihm gepriesen hat und gedient hat und gesagt hat, hey, du bist Gott. So, und es war eine Zeit, wo das Volk sich nach allem anderen ausgestreckt hat, so, außer nach Gott, wo Gott halt hinten durch war. So, und nicht mehr interessant und aktuell und nicht mehr wichtig. So, und das Leben hat sich halt um die für uns nebensächlichen Dinge gedreht. So, und dann waren noch die geistlichen Führer halt dort, so, und die auch nur ihren Weg gegangen sind, die nur auf sich geguckt haben, die so und geguckt haben, wie kann es mir und meiner Familie gut gehen. So, und die ihr Amt und ihre Aufgabe und die Würde da drin auch total vergessen haben. So, und das Volk hat sich genauso bewegt wie seine Führer. So, das ist immer super gefährlich. So, und wenn man, das ist halt wie in der Gemeinde heute, die auch zu Gottes Volk zählt. So, man muss schon echt aufpassen, dass das Herz ungeteilt bleibt. Dass man offen bleibt für die Dinge Gottes, dass man offen bleibt für Gott. So, ansonsten so, kommt eine Dürre ins Land, die nicht zu ertragen ist. So, erzähle ich nachher mehr. Und der zweite Punkt hier ist, erzählt es euren Kindern und den Enkeln und den Urenkeln. Dreimal wird hier erwähnt, erzählt. So, gib weiter. So, von dem, was du hier erlebst. So, und dass das hier die Situation, in der sich Gottes Volk gerade befindet, so Schuld, dass die Schuld dafür ist, dass sie ein Leben ohne Gott führen. So, vielleicht im Bewusstsein, dass Gott da ist, aber so, das war's dann. So, weißt du, dass sie in dieser Sünde leben, so und verharren, so, das ist halt die Schuld, die Auswirkung davon ist halt Fruchtlosigkeit, so eine Dürre, eine Trockenheit, so nur Feinde ringsherum und keine Kraft, sich dagegen zu wehren. So, sind die Auswirkungen von einem Leben ohne Gott frisst alles Grüne nieder. So in Psalm 1, was wir uns letzte Woche anguckt haben, da steht, wer auf Gottes Wegen geht, so der ist wie gepflanzt, ist wie ein Baum gepflanzt an Wasserbächen. So, und seine Früchte sind immer reif und immer schön. Also er wird Frucht bringen zu seiner Zeit, aber die Blätter sind immer schön grün und immer, immer voll. So, weil selbst wenn ein Bach trocken wird, noch viele andere da sind, um ihn zu ernähren. Und es ein guter Boden ist. So, und er ist dort eingepflanzt an dem Ort, wo Gott ihn haben möchte. Um schön zu sein und stark zu sein und zu wachsen. So. Weißt du, wenn du einen anderen Weg wählst als den, so, dann wird dir das halt verwehrt. So, weil dann, du kannst nirgendwo das finden, was Gott dir geben kann und Gott dir geben will. So, an den anderen Plätzen bist du abhängig dann von, ja, vom Zufall, mehr oder weniger. So, entweder regnet es oder es regnet nicht. So, entweder kommt jemand, der dich verletzt oder nicht. So, entweder wirst du diese Wunden überstehen oder du wirst dran eingehen. So, entweder wird es dieses Jahr gute Früchte oder halt nicht. So, weißt du? Wird der Richtige von deinen Früchten satt oder nicht? Sind deine Blätter welk oder nicht? Muss man gucken. So, wenn du in Gottes Hand bleibst und dein Leben in Gottes Hand gibst, so, dann ist halt das Schöne, dass Gott sagt, so, und du bist dann wie ein Baum, der an Wasserbächen steht. Der ist da eingepflanzt und der bleibt dort stehen an den Bächen. So, da ist es wurscht, ob es regnet oder nicht. So, du wirst immer grün haben, du wirst Früchte haben, die reif sind zur richtigen Zeit und süß sind und nicht frühreif, wie die Feigen oder wie das Obst bei Aldi, sondern gesund und gut. So, das will ich. So, das, was hier beschrieben ist, geistlich gesehen, so dieses Leben von den Leuten, die hier in Joels Zeit gelebt haben, das kenne ich auch. So, aber sobald ich mich Gott wieder genähert habe, sind die Zeiten auch gewichen. So, wir werden noch in den nächsten Kapiteln sehen, so wie Gott sein Herz schlägt. So. Vers 4. Was der Nager übrig gelassen hatte, das fraß die Heuschrecke. Und was die Heuschrecke übrig gelassen, ja, das fraß der Abfresser. Und was der Abfresser übrig gelassen, ja, das fraß der Vertilger. Ich glaube, das ist die schlimmste Plage, die sich ein Volk vorstellen kann, ein Volk ohne Aldi und so ein Kram. So, weißt du, ein Volk, das von dem lebt, was draußen rumkrabbelt. So, was sie anbauen oder der Nachbar anbaut. Weißt du, damals gab es keine Einkaufsmärkte oder so. Es gab vielleicht Märkte, auch von Nachbarländern manchmal. So, aber das war alles eine Umgebung. Die konnten ja nicht ewig mit ihren Kutschen reisen mit Äpfeln oder Eiern oder sonst was. So, das wurde ja alles schlecht, bevor es ankam. Damals gab es keine Flugzeuge oder sonst irgendwas. So, es war alles aus der Nachbarschaft halt. So, also war jeder von jedem abhängig irgendwie. Und jeder war von dem, wie vom Wetter abhängig. So, und wenn Katastrophen kamen, dann ist das fürs ganze Volk. So, wie nennt man das, wenn diese Börse oder so in Amerika... Ja, Börsencrash, ja. Schade, mir fehlt das Wort. Als zwei Türme eingefunden sind, das World Trade Center, da gab's... Da ist die Weltwirtschaft irgendwie ziemlich zusammengebrochen, fast jedenfalls. Wegen, ne, ist egal. Die Leute, die sich auskennen, wissen, was ich meine. Und wenn nicht, so, ist wurscht. Jedenfalls ist es so ungefähr. Und... Ja, hier spricht ein Mann mit viel Weisheit. So, okay. Weißt du, Plagen sind in der Bibel immer ein Bild für, ja, für halt ein Leben ohne Gott. Ein Leben ohne Gott, so ein, ist wie ein Leben voll mit Plagen. So, Gott weiß, was das Ende sein wird von einem Leben ohne ihn. So, von einem Herz, das so hart ist, dass es Gott abwehrt, anstatt mit ihm zu gehen. Deswegen schickt Gott auch zu seinen Leuten immer wieder Plagen, wenn man die Bibel durchliest. So, weil es ein Bild sein soll für das, was sie erwartet, so wenn sie sterben. So, und weil er in ihrer Lebenszeit immer wieder eingegriffen hat, um sie bei ihm zu halten. Um sie immer wieder anzustupsen und zu sagen, hey, das kommt auf euch zu. So, wenn ihr jetzt hier stirbt, so, dann wird euch das erwarten. So, ich möchte das nicht, ich möchte, dass ihr an Bächen steht und dass es euch gut geht. So, das sind diese Plagen, waren immer ein Bild für das Kommende. Und wenn wir Joel jetzt durchgehen, so, dann werden wir das auch öfters sehen, so, und eigentlich geht das Buch nur um den Tag des Herrn. Das ist so dieses Hauptthema von Joel. So, und heute und nächste Woche geht es um den jetzigen Tag, also die Gegenwart in Joel-Zeit. So, das sind die Auswirkungen mit dem Leben ohne Gott, frisst alles Grüne nieder, wie diese Heuschrecken. Und ich habe mich ein bisschen erkundigt, und diese Heuschrecken, also man kann sich das als Deutscher gar nicht vorstellen, so, aber das sind Millionen von Heuschrecken. So, und Augenzeugen berichten so, und die sagen halt, so, wenn die von der Ferne kommen, so, dann sieht es aus wie eine Wolke, die auf einen zukommt. Wie eine ganz normale Gewitterwolke. So, und wenn sie über einen sind, dann verdunkeln sie die Sonne komplett. So, dann greifen sie sofort an aufs Land. So, und da das so arg viele sind, so, ist die komplette Oberfläche, so, auch Bäume und Büsche und alles, die komplette Oberfläche ist wie belegt mit einem Teppich, mit einem grauen Schleier, der sich bewegt und summt und frisst. So, man sieht nichts anderes mehr, außer diese Unmenge von diesen Heuschrecken. Und die frissen alles weg, was grün ist oder was irgendwie, naja, pflanzlich ist. Kann man sehr froh sein, dass sie kein Fleischfresser sind. So, aber die Wirtschaft damals war einfach zum Stillstand gekommen. So, durch diese Trockenheit, durch diese Kriege war schon so viel kaputt und geraubt, sodass man nur auf ein Minimum leben konnte. Jeder, der so Filme vom Zweiten Weltkrieg oder so gesehen hat, die Zeit danach, der Aufbau wieder, so, der sieht so, wenn ich von meinem Opa gehört habe, die haben einen Topf mit Wasser heiß gemacht und dann hatten sie 2-3 Kartoffeln, die haben sie reingeschmissen und wenn sie Glück hatten, noch irgendwie eine Zwiebel oder eine Karotte oder so, so ein, ja, und dann ein bisschen Salz dran, wenn sie das gekriegt haben, und dann hatten sie eine Suppe. Und da haben dann 6 Kinder und mein Opa und meine Oma. Genau. Also 8 Leute da dran gegessen. So. Das sind, also die waren halt Arbeitervolk und waren ziemlich arm. Es gab auch welche, die hatten wenigstens noch Fleisch oder irgendwas. So. Aber das war eine Zeit des Hungerns. Und dann diese unerträgliche Trockenheit. Was bedeutet hat, dass kaum Wasser noch da war. Dass viele Brunnen ausgetrocknet sind, dass somit auch viele Tiere gestorben sind. So. Und ohne Wasser gehen die Pflanzen ein. Bei zu viel Hitze trocknen die Pflanzen aus und die Früchte gedeihen nicht mehr. So, dann kommen die Heuschrecken und fressen noch alles ab. Das bedeutet, es gibt kein Futter für Vieh, es gibt kein Futter für Mensch. So. Und wir werden gleich sehen, was für Auswirkungen das hatte auf die Menschen. So. Aber weißt du, genau das ist halt so, was du mit deinem Leben machst, wenn du es ohne Gott führst und du zu ihm gehörst. So, genau das wird in deinem Leben passieren. So eine Trockenheit, die dich immer dürsten lässt, so, und dich langsam einschrumpeln lässt wie eine Rosine. So ein beständiger Hunger nach was du gerade nicht greifen kannst. So ein Feinde, dem du einfach nur ausgeliefert bist. So ein, ja. Und all das, was dir lieb und wichtig ist, wird weggehen. All die Früchte, all das, was du gepflanzt hast in deinem Leben mit Gott, so, das wird weg sein. Als ob es nie da war. alles, was du aufgebaut hast, ist vom einen Moment zum nächsten weg. Und du stehst da schlimmer als am Anfang. So. Weißt du, die Leben hier sind total zerstört. Und obwohl Gott die Plagen schickt und auch das Kriegsvolk und auch das Wetter kontrolliert, so ist trotzdem nicht er dran schuld. Schon irgendwie, so, aber er schickt das, um seine Predigt machen zu können, damit das Volk ein Bild hat für das, was alle Menschen erwartet, wenn der Tag Jesu kommt. So, wenn der Tag des Herrn da ist und ja, die Sünder gerichtet werden. So, was mit seinem Volk passiert, das gerichtet wird. Vers 5 bis Vers 12 lesen wir jetzt einfach mal. Wacht auf. Ja. Wacht auf, ihr Betrunkenen, und weint. Heult, ihr Weinsäufer, alle, über den Most, denn er ist weggerissen von eurem Mund. Denn eine Nation ist über mein Land heraufgezogen, mächtig und ohne Zahl. Ihre Zähne sind wie Löwenzähne, und sie hat das Gebiss einer Löwin. Ja, das sind jetzt die Heuschrecken. Sie hat meinen Weinstock zu einer Wüste gemacht und meinen Feigenbaum zerknickt. Sie hat ihn völlig abgeschält und hingeworfen. Seine Ranken sind weiß geworden. Klage wie eine Jungfrau, die mit Sacktuch umgürtet ist, wegen des Mannes ihrer Jugend. Speise vom Trankopfer sind weggenommen vom Haus des Herrn. Es trauen die Priester, die Diener des Herrn. Verwüstet ist das Feld, verdorrt der Erdboden, denn verwüstet ist das Korn, vertrocknet der Most, dahingewelktes Öl. Steht beschämt, ihr Bauern, heult, ihr Winzer, über den Weizen und über die Gerste, denn die Ernte des Feldes ist zugrunde gegangen. Der Weinstock ist vertrocknet und die Feigenbaum verwelkt. Granatbaum, auch Dattelpalme und Apfelbaum, alle Bäume des Feldes sind vertrocknet. Wer vertrocknet, ist die Freude, fern von Menschenkindern. Umgürtet euch und klagt, ihr Priester. Na, stopp. Also die Betroffenen sind alle. So, das sind hier drei Bereiche, die gerade angesprochen sind. Einmal der Luxus, der Genuss von den Menschen ist genommen. Ne? Diese Trinker von dem Most und so. So, halt Wein zu trinken ist einfach, ist ein Luxus. So, ich glaube nicht, dass es unbedingt hier von um Betrunkene geht oder um Alkoholiker, sondern einfach um Genießer. So. Weil es gibt keinen Wein mehr. So. Das andere sind die Elemente vom Gottesdienst. Die sind weggenommen. So, es gibt keine Speis- und Trankopfer mehr. So. Und das dritte ist, die lebensnotwendigen Dinge sind weg. Die Saat, das Obst, und das Öl. So, es gibt keinen. Weißt du, wenn nur allein der Genuss vom Leben weggenommen ist, das, was das Leben, naja, man sagt immer lebenswert macht, so, aber genießen ist ja was Tolles. So, in Sprüche steht, wer die Dinge des Lebens genießen kann, das ist eine Gabe von Gott, das soll es doch auskosten. So, es ist ja nichts Schlimmes, die Dinge zu genießen und auch das Gute im Leben, naja, für sich zu haschen. So, man muss nicht wie Jesus nur ohne Kopfkissen auf der Straße schlafen. So, auch Jesus hat man Wein genossen oder ein gutes Stück Fleisch oder irgendwas. So, weißt du? Aber der Genuss der Menschen ist weg. So, die Freude ist weg. Aber was, glaube ich, weiter schlimmer ist, diese Speisopfer und Trankopfer sind auch nicht mehr da. Weißt du, das, was überhaupt den Gottesdienst ausgemacht hat, die Aufgaben der Priester sind weg. So, dafür waren sie da, um Speis- und Trankopfer zu machen. Und das Schlimme ist ja, so, und diese Speis- und Trankopfer waren ja dazu da, damit die Sünde weggeht. Dass das Volk wieder beten kann zu Gott. So. Ohne das ist die Vergebung weg. Ist die Gnade weg. Könnte man denken. Aber wenn wir noch weiterlesen, dann sehen wir, dass Gott den Menschen hier was zeigt. Weil sie können keinem Opfer mehr geben. So, weil Gott sagt ja, eure Speis- und Trankopfer sind mir zuwider. Eure Rituale, eure Frommen sind mir zuwider. So, das ist wie wenn man manchmal fürs Essen betet. Manchmal ist es einfach nur ein Ritual und ich glaube, Gott ist es zuwider in dem Moment, dass wir das tun. So, so diese man muss aufpassen. Gott hat diese Opfer gegeben, die sind heilig und die sind super wichtig als Bild für Jesus, um Vergebung zu bekommen fürs Volk, ne? So. Aber das Schlimmste, was einer Gemeinde passieren kann, ist, wenn sie Rituale tut. Wenn sie so irgendwie an so einen Punkt im geistlichen Leben kommen, wo es einfach nur noch wie beim Fließband läuft, wo man alles macht, was gemacht wird. So, ich kenne das. Und da ist selbst die Andacht oder der Lobpreis schrecklich. So, wenn dein Herz einfach nur noch das macht, was gemacht werden muss, wenn es aber nicht mehr wegen dem Sinn eigentlich ist, warum man es macht. So. Und Gott sagt hier, ich möchte euch Gnade geben. Und das werden wir dann nächste Woche oder so erfahren noch. So, ich will, dass ihr zu mir kommt. Ich will, dass ihr umdreht und Buße tut, hat er bei den Ältesten schon gesagt. So, ich möchte, dass ihr zu mir findet. Und zwar ohne eure Schlacht und ohne eure Trankopfer. So, weil euer Schlacht und Trankopfer, so wie es in Jesaja, glaube ich, steht, oder so, euer ein wahres Trank- und Speisopfer für mich ist, wenn ihr gedemütigt zu mir kommt, so, und gebrochen. Das bedeutet, wenn ihr mit eurem Herzen vor mir steht, und zwar so, wie ihr seid, so, und was von mir erwartet, so, wenn ihr euer Leben mir gebt, so dass ich es führen kann, so, weil es mir nun mal gebührt, weil ich nun mal der Herr bin, so, aber ich bin auch ein liebender Gott, und ich möchte das, dass ihr auch meine Liebe erfahrt. Aber dazu müsst ihr zu mir kommen. Um nicht zu essen zu haben, weiß ich auch, wie das ist. Also nicht in dem Maße wie dort, aber irgendwo schon. So, und ich bin Missionar, das habe ich schon ein paar Mal erlebt. Zeiten, wo du ganz schlicht dich ernähren musst und irgendwie wirst du doch satt. So, aber wo dieser Luxus genommen ist. Aber eine Zeit, wo gar nichts zu essen da ist, mehrere Tage oder so, das hatte ich noch nie. So, und das sagt ja eins, dieses Volk ist von Gott gewichen. Und am Ende, ich glaube, dieses Volk ist von Gott gewichen, einfach nur, weil es müde war von diesen geistlichen Ritualen, so, von, weil es sich gesehnt hat nach Luxus, so, und ein bisschen mehr Genuss im Leben und nach den Dingen, die die Welt bringt und Welt bietet, so, und weil sie sich mehr Geld gewünscht haben, um satter zu sein, mehr Frucht zu haben, so. Aber im Endeffekt hat es ihnen nur gebracht, ein Leben ohne Gott, entfernt von ihm, dass sie das Wort keinen Luxus mehr haben, nur vom Nötigsten leben können. So, dass sie wirklich keine Speis- und Trankopfer mehr haben. So, auch somit auch keinen Gottesdienst und keine Gemeinschaft. So, und dass sie nichts haben, was sie irgendwie geben können, diese Saat, die weg ist. Sie haben nichts, was irgendwie Frucht bringt. Und irgendein Boden wächst und wieder Neues hervorbringt, das Leben hervorbringt. Das Leben ist ausgehaucht. So, sie haben selber in ihrem Leben keine Früchte, von denen sie oder andere satt werden. Und kein Öl. So, der Geist ist gewichen und sie sind auf sich selbst angewiesen. So, und leben in Zufällen. Und ich sag dir eins, ein Leben ohne Gott ist schrecklich, das hatte ich. Ich will das nie. Nie mehr wieder. Ich meine, ich bin schwach, ich bin Sünder und ich bin, gehe oft so in die Richtung wie das Volk hier. So. Aber mein Herz schreit, egal wie blöd ich war, so, oder wie stark die Sünde doch war, so mein Herz schreit zu meinem Herrn. So. Und jetzt, so dreckig ich auch bin, ich weiß, dort ist der Platz, wo ich sauber werde. So. Dort ist der Platz, wo ich Freude und Frieden finde. Dort ist der Platz, wo ich erneuert werde. Und ja, selbst wenn ich für meine Sünden, die ich begehe, manchmal zu leiden habe, oder meine Familie zu leiden hat, so, oder irgendein Mensch in meinem Umfeld, so, und ich auch das dann tragen muss, so, und diese Folgen, diese Konsequenzen aus der Sünde, so weiß ich doch so, dass die Vergebung mit mir geht, durch die Konsequenz. So, und dass ich wieder Frucht bringe, so, und dass der Geist, das Öl da ist, so, dass, wenn ich was tue, dass dort Leben wächst, so dass ich was bekomme von Gott und benutzt werde, so um Leben zu geben, um Menschen zu ihm zu führen. So. Weißt du, da wo Jesus, ich habe meinen Jesus. Das ist ein Speis- und ein Trankopfer, das nur die Dürre in meinem eigenen Leben zulassen kann, dass sie gänzlich weg ist. So, das ist das Einzige in meinem Umfeld, so ein, was mir Jesus nehmen kann, das bin ich selbst. Ansonsten, egal wie mein Umfeld ist, ist mein Trankopfer und mein Speisopfer da für mich. Und die ewige Vergebung und Gemeinschaft mit Gott. Weißt du, und Jesus hat mehr zu bieten in unserem Leben als nur das, was wir brauchen. So, ich weiß nicht, wie es euch geht, Leute, aber mich verwöhnt Jesus. So, ich darf sagen, ich darf ein Leben genießen, der voll ist von Luxus und Genuss. So. Ich glaube, jeder hat auch sein spezielles Bild für Luxus. So, aber ich kann sagen, ich habe mehr, als ich brauche. So. Mein Herr ist da. Unser Herr ist immer da. Und es ist toll. Und weißt du, so war er schon immer. So war auch damals in der alten Zeit, so bevor er den Tod besiegt hatte, so für sein Volk. Aber das Volk hat es irgendwie, wollte es einfach nicht begreifen. So. Ich sagte eins, auch heute noch so passiert, dass Menschen einfach weggehen von ihrem Herrn. Und dann kommt die Dürre und der Feind. So, und es wird hart, und es wird schwer, und es wird unerträglich, und die Früchte gehen, und die Gemeinschaft mit ihm geht, so, und auch sein Geist weicht und redet nicht mehr und wird stumm, so, aber so wie in der alten Zeit ist es auch heute noch so. Gott sagt, kehr dein Herz mit zu mir. Schau mich an und der Rest passiert. So, lauf einfach in meine Richtung. So, und ich werde dich führen auf dem Weg. Und ich werde dich segnen auf dem Weg. Und du wirst sein wie ein Baum am Wasserbecken, der seine Frucht bringt zu seiner Zeit. So, und der Blätter hat ja, die immer grün sind. So, die nie verwelken. Toll ist, wir sind so, und die will mit Jesus gehen. Ein Bild, das Jesus gebracht hat, so über die letzten Tage, so dieses Bild von dieser Ehefrau und dem Ehemann, ne? Also nicht Ehefrau, sondern von der Braut und dem Bräutigam, danke. So, also wir haben unseren Herrn. Und jeder, der sein Herz an ihn hängt, so ist wie eine Braut in schönen, weichen, seidigen Kleidern. So, also so ein Brautkleid war auch damals schon weich und rein. Und hat was von Unschuld und von einfach einer Zartheit ausgestrahlt. So, das ist nicht heute nur so. und der Ton, der in der Stimme war bei einer Braut oder einem Bräutigam, das war die Freude der Trauung. So, das war ein Ereignis, auf das man sich gefreut hat. Vielleicht mit Angst und Zittern, aber trotzdem mit einer tiefen Freude darauf, dass endlich das passiert, woran man sich so nachgesehnt hat. So. Ein Sacktuch allerdings war damals kein Sack, sondern es war ein Stoff, der im Allgemeinen war der aus Ziegenhaar. Und Ziegenhaar ist ziemlich rau und kratzig. So, ich habe mal Ziegen gestreichelt, ich möchte es mir nicht auf meiner nackten Haut anlegen. Und üblicherweise hat es eine dunkle Farbe. So. Und gewöhnlich wurde das so im Hüftbereich auf nackte Haut getragen. Es war einfach ein Zeichen dafür, dass es einem Leid dreckig geht. So. So, dass man gedemütigt ist. So, dass das Leben kratzt und wehtut und hart ist und sticht. So. Und die Stimme bei dem, der ein Sacktuch getragen hat, das war eher ein Klagegesang, eine Beerdigung. So. Nicht die Freude der Trauung. So, und hier ist schon das erste Bild so für das, was kommen wird. Und für das, worauf wir uns so freuen können. Und zwar wir dürfen die Braut sein in weicher Seide mit einer freudigen Stimme der Trauung. So. Und wir dürfen auch die Braut sein in kratzender Kleidung mit einer Stimme des Klagegesangs der Beerdigung. So. So. Und ich finde es einfach so toll. Ich meine, bevor ich meinen Herrn hatte, so, da saß ich da mein Sacktuch. So, in diesem kratzigen, dunklen Gewand. So, meine Stimme hat sich nach dem Tod gesehnt. Oder hatte das Gefühl, dass ich schon tot wäre. So, also, da war nicht viel Freude. So, ich habe mich selbst genannt als der ausgeht, die Freude zu suchen. Oder das Lächeln zu finden. So hatte ich es damals meine Kifferkommune gesagt und bin gegangen. So, ich habe auf meinem Weg meinen Bräutigam getroffen. So, und jetzt sitze ich da mit meinem weißen, weichen Gewand. So, weiß und singe freudig das Lied der Trauung. So. Und weiß, du bist meiner und du kommst. So, und du nimmst mich zu dir. So, und das, was mich erwartet, wird einfach nur gut sein. So. Die Welt liegt in den Wehen, von daher so freudig und denk dran und erzähl das deinen Kindern und erzähl, dass die es Kindern erzählen sollen und erzähl denen, dass die Kinder auch von den Kindern, dass die es noch wissen sollen, so, und dass es in Zeiten im Leben gab, wo es wirklich dunkel war und wo es einfach ein Leben war, hart und zerstört. So, aber dass Gott deine Opfer genommen hat und sie vernichtet hat. So. Und dass er das Opfer gebracht hat, so dass du zu ihm kommen kannst. So. Und das ist was super Tolles. Und was super Geniales. Und das soll Israel gelangen. Naja, mal gucken. Im nächsten Kapitel werden sie zeigen, ob das stimmt, was ich heute erzählt habe. Herr, ich danke dir so sehr für all die Güte, für all den Reichtum, für die Hoffnung auf die Zukunft. Und ja, das wir uns freuen sollen, dass wir uns freuen können auf das, was kommt, und du bist wunderbar. Ich bin gern die Braut, auch wenn ich das Bild nicht verstehe und es ein bisschen komisch ist, aber ja, ich sitze da und darf mich freuen, weil ein neues Leben passiert ist und weil du gibst, weil du so viel gibst, dass man gibt, dass man selber geben kann. Und ja, ich möchte nie mehr ein Leben ohne dich führen, nie mehr weg von dir, Herr. Und ich danke dir, dass wir sicher sind in dir und geborgen. Ich danke dir, Herr.